Predigthinweis. Bei Fragen oder Anmerkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Ihren Prediger oder Sitznachbarn.
Finster ist es. Nur durch einen kleinen Schacht weit oben fällt etwas Licht in die Höhle. Die Nacht ist gerade erst angebrochen und es wird noch einige Stunden dauern, bis sich die Sonne wieder zeigt. Daniel kauert in einer Nische. 6 der großen gelben Raubkatzen laufen vor ihm auf und ab. Ihr Knurren hallt an den Wänden wider. Daniel spürt ihren warmen Atem auf seiner Haut und der Geruch von Verwesung und getrocknetem Blut bahnt sich seinen Weg in seine Nase. Noch haben ihn die Löwen nicht zerrissen. Noch ist er unverletzt. Aber wie lange mag das noch so bleiben? Er hatte schon das ein oder andere Mal einen Verbrecher in diese Höhle werfen müssen. Und immer war es dasselbe Bild, wenn er morgens den Eingang zur Grube hatte öffnen lassen. Ein abgenagter Haufen zerbrochener Knochen war alles, was die Löwen von einem Menschen übrig ließen. In einer ruhigen Nacht hallen die Schreie der Verurteilten durch die Straßen der Stadt. Schreie der Angst. Und dann ein kurzer Ausschrei, wenn die Tiere über ihr Opfer herfallen. Dann wieder Ruhe. Aber was hatte er, Daniel, denn getan, um in eine solche missliche Lage zu kommen? Herr, was habe ich getan? Warum lässt du das zu? Wieso lässt du mich sterben?
Hier erleidet ein Mensch Grausames. Mit ihm möchte wahrscheinlich keiner von uns tauschen. Aber wie kam Daniel eigentlich in diese Situation? Fangen wir dazu vorne an. Daniel war ein Migrant, der durch den Krieg gezwungen war, in ein anderes Land zu gehen. Hier konnte er mittels seiner guten Organisationsfähigkeiten einen Job im Staat oder in der Staatsverwaltung ergreifen und stieg durch seine Verlässlichkeit, aber auch durch bestimmt seine Fähigkeiten rasch in den Hierarchien auf. Nur noch der König war über ihm und seinen 2 Kollegen. Und selbst in dieser Position ruhte Daniel sich nicht einfach aus, sondern er arbeitete weiter hart und das sogar mit einigem Erfolg. Also könnte man sagen, Daniel war ein Vorzeigebild, wenn es um Integration von Geflüchteten in eine Gesellschaft geht. Aber ähnlich wie wir das aus unserem eigenen Land kennen, gab es auch bei Daniel Menschen, die es Ausländern missgönnten, so erfolgreich zu sein. Die es Ausländern missgönnten, so erfolgreich zu sein und so viel Verantwortung übertragen zu bekommen. Diese Abneigung steigerte sich, als das Gerücht in Umlauf kam, dass Daniels Chef ihn nochmal befördern wollte, zum alleinigen Stellvertreter und somit über alle seine Kollegen. Und hier war eine gewisse Linie überschritten. Und seine Kollegen suchten eine Möglichkeit, um sich von Daniel zu entledigen. Aber sie fanden nichts, was irgendwie gegen ihn sprach. Und so suchten sie. Und das Einzige, was sie fanden, war irgendwie seine Herkunft und damit verbunden seine Religion. Daniel war ein tiefst gläubiger Mensch, der trotz all der Zeit, die er jetzt schon im Ausland verbracht hat, doch noch tief verwurzelt war in dem Glauben seines Heimatlandes. Und so überlegten seine Kollegen und wie können wir denn ihm daraus einen Strick drehen? Und mit halblegalen Mitteln erwirkten sie dann, dass Daniel als Straftäter dastand und dass er verurteilt wurde. Und zu dieser Zeit und in diesem Land war es nicht üblich, dass ein Politiker, der sich irgendwie daneben benommen hat, einfach zurücktritt, sondern er wurde in eine Löwengrube geworfen, was meistens oder eigentlich immer den Tod bedeutet hat. Und so musste Daniels Chef ihn mit schweren Herzen in die Löwengrube werfen, auch wenn er ihm seine Verfehlung nicht ganz so wirklich krumm nahm. Denn auch ein König muss sich an das Gesetz halten, und das auch, wenn es ihm nicht gefällt. Und so fand sich Daniel also wieder in der Löwengrube. Und er wusste, es gab keine Chance, hier rauszukommen. nicht lebend. Und dass dieser Tod, der ihm bevorstand, ziemlich schmerzhaft sein würde. Und so können wir uns gut ausmalen, wie es ihm in dieser Situation erging. Und von hier möchte ich jetzt anfangen, Brücken zu schlagen zwischen Daniel und der Erzählung um ihn herum und unserem eigenen Leben. Zwar sind die wenigsten von uns in hohen politischen Ämtern oder wenigstens in irgendwelchen hohen Rängen in großen Wirtschaftsunternehmen, und noch viel weniger von uns werden sich jemals in einer Löwengrube wiederfinden. Zumindest ist das zu hoffen. Aber jeder von uns kann sich an Situationen in seinem Leben erinnern, in der er oder sie gelitten hat. Das kann die Prüfung sein, die schlecht gelaufen ist, ein gebrochenes Herz, das uns niederdrückt, die Krankheit, die uns im Griff hält, oder der Tod einer nahestehenden Person. Diese Liste kann jeder für sich bestimmt noch um den einen oder anderen Punkt ergänzen. Und genauso wie die Liste von dir anders aussieht als oder die Liste von demjenigen, der neben dir sitzt, genauso anders gehen wir auch damit um und empfinden auch ein bisschen andere Emotionen. Mal ein Beispiel, um das vielleicht noch ein bisschen plastischer wirken zu lassen. Wenn in meiner Kindheit eins meiner Haustiere gestorben ist, dann habe ich es meistens aus dem Aquarium geholt, ich hatte Fische, und in der Toilette runtergespült und bin dann zurück an meine Hausaufgaben oder sonstige Beschäftigungen gegangen. Andere dagegen haben da vielleicht ein anderes Verhältnis zu und bestatten ihre tierischen Wegbegleiter liebevoll im Garten oder auf einem Tierfriedhof. Und auch die nächsten Tage sind irgendwie noch davon geprägt. Und beides sind legitime Wege, mit dem erlittenen Verlust umzugehen. Denn auch wenn zwei Menschen ein ähnliches Leid erleben, so können sie doch ganz andere Emotionen fühlen und auch eben mit diesen ganz anders umgehen. Was uns aber bei dem Thema Leid irgendwie alle verbindet, ist die Frage nach dem Warum. Warum passiert gerade mir so etwas? Was habe ich getan, um sowas zu verdienen? Warum lässt Gott das zu? Was soll ich sagen? Auch in dieser Predigt werde ich darauf leider keine Antwort geben können, denn ich stelle mir ähnliche Fragen auch noch relativ häufig und bekomme eigentlich keine Antwort. Wobei, das ist nicht ganz korrekt. Ich bekomme schon mal eine Antwort, allerdings weniger von Gott, sondern eher von manch vorlautem Menschen. Doch diese Art von Antwort ist dann weder hilfreich, noch klug oder richtig, sondern solche Antworten sind einfach vermessen und verletzend. Wir haben das gerade auch schon bei Samuel gehört. Sondern diese Art von Antworten, die schädigen die Beziehung zwischen dem Menschen, der sie mir gibt, und mir. Und solche Antworten kommen oft von Christen, da sie durch ihren Glauben meinen, die Weisheit nur so mit Löffeln gefressen zu haben. Und dann kommen neben solchen sehr merkwürdigen Antworten auf die Frage meines Warums auch noch so Bibelstellen wie 2. Korinther 4,17 oder ähnliche, die sie einem dann um die Ohren schlagen. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Und auch ich habe schon oft genug in meinem Leben Menschen, die leiden, zu erklären versucht, warum sie sich aufgrund ihres Leidens gerade nicht so anstellen sollen. Denn in Perspektive Ewigkeit wird das ja eh nicht ins Gewicht fallen. Aber das ist genau einer der Gründe, warum ich in dieser Predigt den Umgang mit Leidenden in den Fokus stellen möchte. Und ich möchte schauen, was in solchen Begegnungen geboten bzw. nicht geboten ist und was man vielleicht aus der Bibel ableiten kann für solche Situationen. Zu Beginn unseres Nachdenkens über dieses Thema möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich im Zuge meiner Vorbereitung mit verschiedenen Menschen unterhalten habe, die Leid erfahren haben oder leiden. Und mit dem Leid, aber auch mit ihren Mitmenschen umgehen mussten. Ich durfte also neben meinen persönlichen auch verschiedene andere Leiden kennenlernen und auch unterschiedliche Umgänge damit, beziehungsweise Wünsche, wie man mit den Leiden und den Menschen, die sie betreffen, umgehen soll. Nichtsdestotrotz kann ich hier natürlich keine endgültige Lösung für den Umgang geben, denn ja, es sind eben sehr viele verschiedene Spielarten, denen wir da begegnen, sondern ich möchte viel mehr Gedankenanstöße geben, die jeder für sich prüfen soll und auch selber weiterentwickeln kann. Zum anderen möchte ich dazu einladen, dass du nach der Predigt über den einen oder anderen Aspekt ins Gespräch kommst und so das Gehörte nochmal verinnerlichst. Also, wacht nochmal auf, setzt euch gerade hin und vielleicht schreibt ihr euch auch die eine oder andere Notiz, wenn euch irgendwas wichtig geworden ist. Bei dem Gedanken an Leid denken wir zuerst wahrscheinlich an einen Menschen, der weint. Und unsere erste Reaktion ist wahrscheinlich, dass wir versuchen, diese Person zu trösten. Ihr aufmunternde Worte zu reden oder Möglichkeiten aufweisen, wie man wieder aus dieser Situation herauskommt. Und Ähnliches können wir auch bei Daniel beobachten, der kurz bevor er in die Löwengrube geworfen wird, von seinem König gesagt bekommt, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Ziemlich zynisch, oder nicht? Immerhin hat ja gerade dieser Glaube an diesen Gott und das Festhalten daran ihn überhaupt erst in diese Situation gebracht. Und auch jetzt sieht es nicht so aus, als würde dieser Gott ihm irgendwie helfen. Und das klingt wie Hohn. Und eigentlich ist es genau auch das. Der König entledigt sich hier seiner Verantwortung gegenüber dem Überleben von Daniel. Und das ist ziemlich egoistisch. Vor allen Dingen erreicht es weiterhin einen Gott, an den er selber wahrscheinlich gar nicht glaubt. Das Handeln von ihm ist also durch Selbstschutz geprägt und nicht durch Fürsorge gegenüber Daniel. Und wie wird sich da Daniel gefühlt haben? Wahrscheinlich ziemlich verarscht und gleichzeitig wird er auch sehr enttäuscht gewesen sein, dass der Mann, dem er so hingebungsvoll all die Jahre lang gedient hat, stets treu war, dass der sich jetzt am Ende nochmal über ihn lustig macht. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob der König sich wirklich über ihn lustig machen wollte oder ob er es positiv meinte, ob er ihn aufmuntern wollte. Denn es zählt nur das, was hinterher ankommt. Und das sind eben nicht die guten Sachen. Und meint ihr, das wäre bei uns so groß anders, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, dass Gott das schon wieder richten wird und dass du am Ende dadurch nur noch stärker sein wirst oder dass dieser Grund für das Leid bestimmt irgendwann sich zeigen wird, spätestens im Himmel? Meinst du, das hilft irgendwem außer dir selbst? Nein. Solches Verhalten ist genauso zynisch und egoistisch wie das von dem König. Und die Person, die du mit solchen Aussagen trösten möchtest, fühlt sich wahrscheinlich ähnlich verarscht wie Daniel. Trotzdem würden wir ja schon sagen, dass unsere Ziele oder dass es unser Ziel ist, dem anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Aber woran liegt es dann, dass unser Handeln so anders wirkt als von uns beabsichtigt? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir kurz etwas in die Neurobiologie, aber keine Angst, das wird kein Fachvortrag, sondern liefert lediglich kleine Grundlagen, mit denen man ganz praktisch was anfangen kann. Wenn wir Menschen begegnen, die gerade leiden, dann fangen unsere neuronalen Strukturen an, dieses Leid nachzubilden. Also schmerzverarbeitende Komplexe werden aktiv, das kann man auch gut messen, sodass wir auch anfangen, so zu reagieren wie der andere. Und das Gleiche passiert übrigens auch bei anderen Emotionen, also Zorn oder Freude. Und wir kennen dieses Phänomen auch unter dem soziologischen Wort Empathie. Und diese Empathie ist für das Verständnis zwischen verschiedenen Menschen ziemlich wichtig, denn dadurch können wir einander auf Augenhöhe begegnen, da wir wissen, wie sich der andere fühlt. Und genau hier liegt der Hund begraben. Wir denken, wir wüssten, wie sich der andere fühlt, weil wir ja irgendwie was Ähnliches fühlen. Aber eigentlich ist es nur unsere Interpretation dessen, das, was sich irgendwie bei uns gebildet hat. Und so sind auch die Lösungsvorschläge, die sich dann automatisch in unserem Kopf bilden für die Lösung des Leidens, für die Behebung dessen, auf unser Leid angepasst. Also wir wissen dann auf einmal, was uns gut tun würde, welche Worten und Taten, aber gar nicht, wie es dem anderen helfen würde. Wie wir vorhin in dem Beispiel mit dem Tod des Haustiers festgestellt haben, gehen Menschen ganz unterschiedlich mit Leid um. Und das wird manchmal noch dadurch verstärkt, dass wir meistens gar nicht das Gleiche erleben, sondern durch unsere eigene Biografie ganz anders geprägt werden und unsere neuronale Vernetzung auch etwas anders aussieht. So sind unsere Lösungen für das entsprechende Leid auch eher auf die Beendigung der Spiegelung in unserem eigenen Kopf gerichtet, als auf das tatsächliche Leid des anderen. Zusammengefasst haben wir meist absolut keine Ahnung, wie sich der andere fühlt, sondern nur Vermutungen. Und in diesem Wissen sollten wir uns dann auch in Acht nehmen, unbedacht Ratschläge zu erteilen oder uns anderweitig zu äußern. Empathie ist also eine Nachbildung des von uns bewusst oder unbewusst wahrgenommenen emotionalen Zustandes unseres Gegenübers oder der Gruppe, die uns umgibt. Neben der fehlenden oder fehlerhaften Spiegelung sind aber auch unsere Fähigkeiten zur Analyse dieser Emotionen, Gefühle ziemlich schlecht. Die besten von uns liegen so bei ungefähr 50% der Interpretation richtig, die meisten sind aber deutlich schlechter. Nur allein aufgrund der hohen Anzahl unserer pro Tag abgerufenen Analysen fällt das gar nicht so ins Gewicht und wir merken es meistens gar nicht. Weil zum Beispiel, wenn wir die Emotionen und die Gefühle des Kassierers falsch einschätzen, hat das meist überhaupt keine Konsequenzen. Spannend ist aber, dass unsere Fähigkeit zur Einschätzung des Gegenübers schlechter werden, solange, je länger wir unser Gegenüber kennen. Also langjährige Freunde, Partner, was auch immer. Bei denen sind wir noch schlechter als bei Fremden, weil wir in gewohnten Denkmustern denken und sagen, ja, ich habe ja schon mal erlebt, dass die Person die und die Emotionen gezeigt hat und dann hat das und das geholfen. Also wird das jetzt auch schon wieder funktionieren. Aber wir vergessen, dass sich Personen ja andauernd weiterentwickeln und dass unsere gelernten Muster da oft nicht reichen. Ein dritter Punkt ist, dass Empathie aus sich selbst erstmal nicht prosozial ist. Also nur weil jemand empathisch ist, ist man nicht auch gleich ein Mensch, der gut ist, darin anderen zu helfen. Empathie ist somit darauf angewiesen, durch andere Fähigkeiten und Einstellungen nutzbar gemacht zu werden. Eine der Möglichkeiten ist in christlichen Kreisen die Antwort auf fast alles. Zumindest bei all den Fragen, wo Jesus nicht die richtige Antwort ist. Und das ist die Nächstenliebe. Und als hätte man es geplant, finden wir im Philipperbrief, der uns momentan in den Predigten begleitet, auch dafür eine wunderbare Stelle. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Denn ohne die Zurücknahme des Selbst, also von dir selber, ist die Empathie nichts per se Gutes. Sie führt dann dazu, dass ich mich vor den Emotionen des anderen schützen möchte und versuche, mich davon möglichst weit zu distanzieren, um sie eben nicht mehr selber zu spüren. Also ist mein Ziel meist unterbewusst, dass der andere seine negativen Emotionen nicht mehr offen zeigt. Und das endet meistens in Verdrängung. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Variante. Also ist dem anderen eher nicht geholfen. Empathie ist also ein zweischneidiges Schwert. Aber was machen wir jetzt damit? Jetzt kommen wir zur anderen richtigen Antwort des Christentums, Jesus. Auch wenn Jesus dadurch, dass er ganz Gott war, nicht für alles immer ein gutes Beispiel ist, woran wir uns irgendwie langhangeln können, war er doch auch ganz Mensch und hat so gehandelt, dass wir ihm immer noch nachfolgen können in eben diesem Handeln. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie Jesus mit Menschen, die in Leid standen, begegnet ist, können wir ganz spannende Sachen finden, müssen aber auch so ein bisschen Sachen interpretieren, weil die Bibel da nicht so ganz tiefe Einblicke gibt. Ein wichtiges Muster, welches sich durch viele Erzählungen zieht, ist, dass Jesus Menschen erst einmal zuhörte. Jesus ließ sich das Leid anderer Menschen klagen und hörte ihnen zu, ohne ihnen direkt Lösungen zu servieren. Ja, er hörte sogar den Dämonen zu, die er selber auszutreiben versuchte oder dann auch geschafft hat. Und Gleiches können und sollten wir vielleicht auch machen. Dem anderen zuhören, und zwar nicht nur so, dass wir grob wissen, was gerade Thema ist im Gespräch, sondern aktiv, dass wir dem anderen wirklich aufmerksam zuhören und versuchen nachzuvollziehen, wie so die Gedankenschritte aufgebaut sind. Denn im Gegensatz zu Jesus wissen wir nicht, was unser Gegenüber denkt oder was die Person unbedingt braucht. Und wie wir gerade gelernt haben, ist unsere Intuition oft gar nicht so sicher. Zweiter Punkt, Jesus fragt nach, was er den Leuten tun soll. Also, wer weiß denn besser Bescheid, was gerade die Bedürfnisse sind, als die Betroffenen selber? Und so können wir einfach fragen, wie wir gerade dem anderen helfen können oder ob wir auch gerade mal einfach nichts tun können und somit am meisten nutzen. Diese beiden Punkte kann man auch schön unter dem Wort Kommunikation zusammenfassen. Hören, versuchen, den anderen zu verstehen und nachfragen. Drittens war Jesus aber auch ein Handelnder. Sicher löste er Leiden oft durch Wunder, er war halt ganz Gott, aber oft auch erst, nachdem er sich den Leidenden gleichgemacht hat. Er weinte mit Maria und Martha, die um den Tod oder um ihren Bruder trauerten, und er war gemeinsam mit dem Blinden darüber erschüttert und zornig, als die Pharisäer ihn und seine Eltern für das Leid verantwortlich machten. Und hier möchte ich ermutigen, das auch zu tun. Leidet mit den Leidenden, weint mit den Weinenden, klagt Gott gemeinsam an mit denen, die zweifeln. Denn die Begleitung im Leiden ist vielfältiger, als wir uns oft denken. Leid ist mehr als Trauer und so ist Begleitung auch mehr als Trösten. und Bitte. Bitte hört auf damit, fromm zu sein. Wenn ihr Menschen begegnet, die mitten im Leid stehen, hilft es ihnen wenig bis gar nichts, wenn wir ihnen belehrend gegenübertreten. Das hat Jesus schon nicht gemacht. Und wie viel weniger sollten wir das machen, die viel weniger wissen über den anderen Menschen. Hab viel mehr Anteil an den Lasten des anderen. Nehmt auf euch den Zorn, die Traurigkeit, die Enttäuschung, die Gleichgültigkeit und selbst den Zweifel an Gott. Denn meint ihr nicht, Gott ist größer als unser Zweifel? Und hält er nicht auch alle unsere Vorwürfe und unsere Flüche gegen ihn aus? Und meint ihr, er könne diese Reaktion nicht nachvollziehen? Gott hat keinen Schutz nötig, aber die Leidenden den Beistand umso mehr. Als letzten Exkurs möchte ich weg von der Begleitung hin zu uns selbst kommen. Denn diese ehrliche Art des Mitleidens, die wir gerade besprochen haben, ist ziemlich herausfordernd. Denn wir sind immer empathische Wesen, der eine mehr, der andere weniger, aber wir sind es. Und als solche sind wir unmittelbar auch selbst vom Leid betroffen. Wir denken an die Neuronen. Und zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die jeder von uns so in seinem eigenen Leben hat, auch noch mit den Schwierigkeiten und dem Leiden eines anderen Menschen konfrontiert und beschäftigt zu sein, das ja, ist nicht nur herausfordernd, sondern auf Dauer auch immer überfordernd. Und so wird aus dem Helfer schnell ein Hilfsbedürftiger. Und das ist ja nicht wirklich Sinn der Sache. Und deswegen hier ein kleines Werkzeug, was ich euch mitgeben möchte, welches dafür die Wahrscheinlichkeit zumindest verringern kann. Keine Allgemeinlösung, aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Das Konzept heißt Mitgefühl. Ja, aber Mitgefühl ist doch sowas wie Empathie und Mitleid, oder nicht? Nee, es ist genau das nicht. Es hat mit den beiden anderen Begriffen eher wenig zu tun, denn beim Mitgefühl trenne ich Person und das Objekt, also das Leiden, voneinander und habe nur die Person im Blick. Mitgefühl kann ein Zustand sein völliger Freude, obwohl der andere gerade leidet. Denn in diesem Zustand oder in dieser Einstellung mache ich mir bewusst, dass der andere Mensch mehr ist als das Leid, in dem er gerade steht, und höre auf, nur noch Negatives mit dieser Person zu verbinden, sondern behalte mir bei, dass diese Person in sich wertvoll und gut ist und dass ich ihr auch positiv gegenübertreten kann. So kann ich die Begegnung mit dem anderen von dem Leiden und dadurch auch von dem selbst daran Leiden trennen und der Person offener begegnen und schütze mich selber, weil ich eben nicht die ganze Zeit mitleide, sondern eben Mitgefühl habe. Und das ist ein bewusster Prozess, den man einüben muss. Also es geht nicht von heute auf morgen ganz gut, sondern es ist etwas, was ich immer bewusst nochmal anstoßen muss und dann mit der Zeit kann es besser werden. Gleiches gilt übrigens auch für die anderen Aspekte, also zuhören, den anderen verstehen, nachfragen. Es sind alles Punkte, die müssen eingeübt werden und die wenigsten von uns sind da wirklich Naturtalente. Und jetzt noch ein kleiner geistlicher Mutmacher. Ich bin der festen Überzeugung, dass fromme Aussagen Leid meistens eher vergrößern als verkleinern. So kann aber derjenige, der den Leidenden begleitet und dem Ganzen mit etwas mehr Distanz entgegenblicken kann, viel Sicherheit, Kraft und Zuversicht aus seinem Glauben ziehen und auch aus Bibelversen wie dem vorhin zitierten aus dem Korintherbrief Erbauung entnehmen. Aber auch wenn das nicht so sein sollte, ist das ganz normal. So, Damit wäre ich jetzt fast am Ende der Predigt, zumindest mit den neuen Punkten. Und jetzt habe ich nochmal 4 Punkte, die mir wichtig wären, dass ihr die mitnehmt, weil ich die Punkte selber als wichtig finde. Vielleicht habt ihr andere, dann können wir da gerne auch nochmal ins Gespräch kommen. Der erste Punkt ist, Leid ist etwas zutiefst Persönliches und von Mensch zu Mensch Unterschiedliches. Also muss ich dem anderen zuhören. Und als Aufforderung, hört dem anderen zu. Seid offen und geht nicht da rein, dass ihr der Löser aller Probleme seid, sondern vielmehr ein Begleiter. Zweiter Punkt, fromme Sprüche sind für den Arsch und helfen nicht. Und das ist wirklich so gemeint. Also, es ist keinem geholfen, wenn ihr plakativ mit irgendwas rumwerft, sondern, hey, guckt und nehmt es vielleicht vor allen Dingen für euch selbst, weil ihr wisst, was ihr braucht. Und fragt lieber den anderen, was er oder sie gerade braucht. Punkt 3. Auf Gott darf man wütend sein und ihn anklagen. Gott ist groß und irgendwie glauben wir ja, dass er allmächtig ist. Also wird er das schon aushalten. Und selbst wenn wir mal über die Stränge schlagen sollten, ich glaube auch dafür ist Jesus gestorben und wird das dann schon vergeben. Und als allerletztes, und das ist mit einer der wichtigsten Punkte überhaupt, bleibt nicht alleine, sondern sprecht mit anderen Menschen. Egal, ob ihr gerade leidet oder mitleidet. Denn ja, ein Mensch allein geht ein und gerade in solchen Situationen passiert das noch viel schneller. Deswegen auch nochmal die Mutmachung für nach dem Gottesdienst. Kommt ins Gespräch und vielleicht auch über die Woche. Bewegt dieses Thema nochmal in euren eigenen Köpfen, aber vielleicht auch mit anderen, weil dann kann man auch sich gegenseitig trainieren. Sowohl was Zuhören geht, aber auch vielleicht, wie andere Menschen mit ihrem Leid so umgehen. Amen.